Der Jakobusbrief Kapitel 2 redet über Menschen in Schubladen. Und ich habe euch hier eine Schublade mitgebracht und in der habe ich einen Notizzettel gefunden. Da steht Achim der Schlaue, Fred der Rübel, Markus der Macho, Britta die Besserwisserin, Carmen die Charmante und Greta die Gekränkte. Hat den irgendjemand vergessen? Ich weiß nicht, in welcher Schublade du vielleicht steckst. Wir haben schon von Elfriede so schön gehört, wie das funktioniert mit den Schubladen. Sie verleihen dem Leben ja Ordnung, Klarheit und man kann Menschen innerlich in so einer Schublade gut verstauen. Und wir werden platziert. Wir werden platziert in solchen Schubladen. Und der Schreiber des Apostels, ja, das ist wahrscheinlich der Herrenbruder Jesu, nämlich der Bruder Jakobus, der schreibt an Christen darüber, wie Menschen in Schubladen gesteckt werden. Das Problem an den Schubladen ist, die sind ein Hindernis, wenn man Menschen begegnet. Wenn mir nämlich jetzt Fred begegnet, dann muss ich nur in meine Schublade gucken und dann weiß ich, ach, da kommt der Rüpel. Oder wenn mir Greta begegnet, ach, die Gekränkte. Und der andere muss erst durch diese Schublade hindurch und eigentlich verhindert es den Kontakt, die Beziehung. Und ich werde auch keine neue Erfahrung mit dem anderen machen können. Eigentlich verhindert es, dass wir den Menschen tatsächlich sehen und wahrnehmen. Und wenn du dann einmal Clown gewesen bist oder der Streber oder die Drama-Queen oder die Zicke in der Familie oder in deiner Schulklasse oder vielleicht auch in einer Gemeindegruppe, wie ist das, immer in dieser Schublade zu sein? Also in welche Schublade wirst du oft gesteckt? Ach, die so toll Klavier spielen kann. Ist ja auch eine positive Schublade. Aber garantiert ist die Person, für die das gilt, noch viel mehr. Frei von Schubladen, wie schön wäre das? Wäre das nicht himmlisch? Und genau davon redet Jakobus 2. So fängt er an. Meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus, der in Herrlichkeit regiert. Dann beurteilt andere nicht nach ihrem Ansehen. Nach ihrem Ansehen. Frei von allem Ansehen. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Das würde bedeuten, frei von Schubladen. Frei von Vorurteilen. Frei von Parteilichkeit. Frei von Voreingenommenheit. Frei von Diskriminierung, weil du eine Frau bist oder ein Mann, weil du eine bestimmte Hautfarbe hast, weil du aus einem bestimmten Land kommst oder einer bestimmten Region, weil du dick bist oder dünn, weil du schlau wirkst oder nicht so schlau, weil du groß bist oder klein, weil du frech wirkst oder schüchtern, weil du stark wirkst oder schwach. Haltet den Glauben frei von solchen Schubladen, frei vom ersten Eindruck. Dabei sagen wir immer, ja, den ersten Eindruck kann man ja nicht mehr ändern. Der ist doch dann so. Frei, offen einander begegnen, das wäre himmlisch. Und unser Bibeltext hat in seiner ganzen Argumentation eine überraschende Antwort. Dieser Text sagt, Vorurteile stecken in Schubladen und führen zum Richten, zum Gericht. Und Barmherzigkeit, das ist die Überraschung, befreit von Schubladen und triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und mit diesem Anliegen wendet sich Jakobus an die Christen seiner Zeit. Jakobusbrief ist ein Rundschreiben, nicht an eine bestimmte Gemeinde, also an ganz verschiedene Christen. Und in den Gemeinden beobachtet Jakobus einen anderen Geist, einen Geist des Ordnens und des Richtens und des Beurteilens und Bewertens und weniger den des Heiligen Geistes. Und dafür gibt er ein anschauliches Beispiel, sodass wir uns das gar nicht ausdenken müssen jetzt und ich eine Anekdote erzählen muss, sondern die steht hier. Er fängt nämlich so an, dass er nach dem ersten Satz schreibt: Stellt euch vor, in eure Versammlung kommt ein Mann. Er hat ein prächtiges Gewand an und trägt an seinen Fingern goldene Ringe. Es kommt aber auch ein Mann, der arm ist und schmutzige Kleidung trägt. Ihr kümmert euch um den, der prächtig gekleidet ist, und sagt zu ihm: Setz dich hier, auf den guten Platz. Zu dem Arm aber sagt ihr: Bleib da hinten stehen. Oder: Du kannst dich neben den Fußschemel setzen. Legt ihr da nicht unterschiedliche Maßstäbe an und werdet so zu Richtern, die bewusst Fehlurteile fällen? Können wir uns gut vorstellen. Hier der Reiche, scheinbar stark, attraktiv, einflussreich, der wirkt golden. Und da der Arm wirkt, schwach, einflusslos, vielleicht sogar abstoßend, und er wird sogar schmutzig genannt. Und in der Mitte sitzt einer auf dem Richterstuhl. Und in den Versammlungen damals, in den Gemeindeversammlungen, saß tatsächlich einer auf einem erhobenen Stuhl. Und ich weiß von Fotos, früher war hier das auch so aufgebaut, dass bestimmt der Älteste im Anzug da vorne saßen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls in den Gemeindeversammlungen gab es so einen erhobenen Stuhl und da saß der, der beurteilt hat. Es war nicht ein normaler Gottesdienst. Und da kommt jetzt der attraktiv wirkende, einflussreiche, und er sagt ihm gleich: Komm hier, erste Reihe. Und dem anderen sagt er: Stehplatz, ganz hinten. Wo bist du platziert? Wo fühlst du dich platziert? Dieser Platzanweiser, der vergibt die Ehrenplatz nach seinen Vorurteilen. Und wir sind ja nicht immer in der Position, dass wir platziert werden. Jeder von uns platziert auch andere. In welche Schubladen steckst du Menschen? Wie platzierst du Leute in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Gruppe? Und wonach urteilst du dabei? Und jetzt könnte man denken, und das ist mir auch nicht fremd, naja, so ist das halt. Jeder hat Schubladen und die sortiert man einen ein und das erleichtert ja auch irgendwie die Orientierung im Umgang mit Menschen. Und so ist das eben, der eine ist höher, der andere niedriger. Und so ist das Leben eben, man muss sich anstrengen, den besseren Platz zu bekommen. Und das ist eben die Lebensaufgabe, möglichst einen besseren Platz zu bekommen, einen vorderen Platz in der Gruppe, in der Gesellschaft. Und Darwin hat das schon am Tierreich beobachtet. Er nennt das Survival of the Fittest, das Überleben der Stärksten. Und das ist eben in der Natur der Menschen so angelegt. Da können wir halt nichts machen, so funktionieren wir. Und sogar wenn wir über die derzeitige Pandemie nachdenken, ist das so. Man könnte ja denken, die Pandemie und der Virus, der macht ja keinen Halt vor reichen, einflussreichen, starken Menschen. Ja, aber statistisch gesehen erreicht der Tod durch diese Pandemie zuerst die Armen. Zuerst die, die in schlechten Konditionen materiell leben. Einzelfälle sind natürlich da nicht genommen, aber rein statistisch haben auch die Armen zuletzt den Impfstoff. Zuerst wird es die materiell Armen dieser Welt treffen. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der vulnerable Menschen leben, verletzliche Personen. Ob sie nun obdachlos sind oder arm oder abhängig oder süchtig oder auf eine andere Weise verletzt. Und dann machen Christen auf einmal eine irre Lehre, tatsächlich eine in die Irre führende Lehre, indem sie sagen: Gott wolle dir Reichtum versprechen. Und je mehr du glaubst, umso gesünder wirst du und umso reicher. In unserem Wort steht das nicht. Widerspruch. Nein, der Gedankengang von Jakobus setzt ganz anders fort. Er sagt jetzt hier in Vers 5: Hört zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Als er eben meinte, ne, der Reiche kommt rein, kriegt den vordersten Platz. Hört zu, meine lieben Brüder und Schwestern, hat Gott nicht gerade die Armen in der Welt erwählt, die reich sind im Glauben? Sie sollen das Reich erben. Das Erbe, das Reich, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und die euch vor die Gerichte zerren? Sind es nicht auch sie, die den guten Namen Jesu in den Schmutz ziehen, den Namen, der bei der Taufe auf euch gelegt wurde? Also ich komme ein bisschen durcheinander beim Vorlesen, weil auf einmal werden die Schubladen alle ausgeleert. Das, was eben noch für arm und reich galt, Jakobus, dreht das um. Die Armen werden reich genannt. Reich im Glauben, das heißt in der Abhängigkeit, im kindlichen Vertrauen auf Gott. Die Armen werden Erben genannt. Die haben was geerbt, etwas von Gott Verheißenes geschenkt bekommen, als Testament. Die haben etwas bekommen, das Reich der Liebe Gottes. Und den Christen wird vorgehalten, ihr habt den Armen Unrecht getan. Und arm steht nicht nur für materiell arm, für alle, die durch Vorurteile diskriminiert werden, die an den Rand gedrängt werden, die nichts gelten bei euch, auch bei euch Christen. Und es sollte also kein ehrenhaftes Begräbnis für den Prinzen geben, sondern für den Obdachlosen. Und die Reichen werden in dem Text skrupellos genannt, gewalttätig sogar. Die können sich die besseren Anwälte leisten, die können das in die Länge ziehen, die können ihr Recht durchsetzen durch ihr Geld. Wer will denn dann noch reich werden, obwohl man den noch braucht als Spender? Und das weiß ja der Versammlungsleiter. Da kommt der Großspender, da kommt der Einflussreiche, da kommt der Bedeutende. Und in diesem Text werden alle Schubladen ausgeleert. Und mir ist das sehr bewusst geworden im Ringen mit diesem Text, dass Gott mein Herz und ich denke das Herz des Menschen, der diesen Text liest, der will da etwas ganz anderes hineinfüllen. Der will etwas anderes hineinfüllen, einen anderen Geist. Und dazu muss das, was im Herzen ist, erstmal raus. Muss es erstmal ausgeleert werden. Der Heilige Geist will etwas Neues ausgießen in das Zentrum des Denkens, in das Zentrum des Redens, in das Zentrum des Handelns. Und deswegen redet Jakobus hier klar von Sünde. Er sagt hier, was richtig und falsch ist. Er schreibt in Vers 8, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das steht in 3. Mose 19, Vers 18, so tut ihr recht. Wenn ihr die Person anseht, tut ihr Sünde und vermeidet und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Wenn ihr die Person anseht, wenn ihr Schubladen und Vorurteile pflegt, wenn ihr sie benutzt, dann sündigt ihr. Und Sünde heißt Zielverfehlung. Ihr werdet dem anderen nicht gerecht. Ihr werdet ungerecht gegenüber dem Schöpfer, der diesen Menschen gemacht hat. Viel vielfältiger als das eine Merkmal, das du siehst und das du betonst, das dir kommt. Und natürlich das beste Gesetz, das königliche Gesetz, man könnte also sagen, das höchste Gesetz, deshalb es regiert die anderen Gesetze, deshalb ist es königlich und es ist das Gesetz des Königreiches Jesu, ist die Nächstenliebe. Aber um überhaupt zur Nächstenliebe zu kommen, müssen vorher alle Vorurteile ausgeleert werden. Alle Festlegungen, das sind nicht kleine menschlichen Schwächen, wenn wir Vorurteile haben. Es ist Sünde aus Sicht dieses Textes. Wenn der andere für dich immer nur der Besserwisser ist, der Dummschwätzer, der Arrogante, der Eitle, die Depressive, der Rüpel oder was auch immer er für dich ist, wirst du ihm nie gerecht. Und wenn eine ganze Gruppe, das hat Elfriede schon erwähnt, dazu wird, dann wirst du der ganzen Gruppe nicht gerecht. Und Gruppenfeindschaft entsteht natürlich auch durch diese Vorurteile. Und natürlich siehst du ein Merkmal, wie aber unter einer Lupe vergrößert, und du siehst gar nicht mehr die ganzen anderen Seiten des anderen. Schon gar nicht seine Innenseite. Und das begründet Jakobus mit einer Lebensregel. Und diese Lebensregel kommt eigentlich aus dem Jüdischen. Und ich würde sie nennen, das ist das Gesetz des Luftballons. Wir haben schwer suchen müssen, noch einen Luftballon zu finden. Aber hier ist einer. Warum ist das das Gesetz des Luftballons? Weil es die Frage ist, womit bläst man sein Leben auf? Und das ist das Gesetz. Das sind die ganzen Regeln, die man befolgt, nach denen man Dinge bewertet und beurteilt. Also, Wenn dieser Luftballon deine Lebensregeln sind, dann nehmen wir jetzt mal klassischerweise die 10 Gebote. Vielleicht kann mir mal jemand eins der 10 Gebote nennen und dann blasen wir damit die Lebensregeln auf. Also bitte schnell und laut. Nicht lügen. Den Feiertag heiligen. Nicht töten. Nicht ehebrechen. Gott über alles lieben. Nicht begehren deines Nächsten. Vater und Mutter ehren. Nicht stehlen. Es waren noch keine 10, aber wir kommen da noch hin. Den Namen Gottes nicht missbrauchen. Vielleicht auch noch dein Feind lieben, sagt Jesus. Der gibt sich ja nicht mit den 10 Geboten zufrieden, ne? Und egal, was du noch hineinbläst, vielleicht auch noch an deiner Stelle nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, ja, Geld sparen. Gut. Das Problem ist an diesen ganzen Geboten, wenn du dich damit aufbläst, egal wie viele Regeln es sind, unser Text sagt gleich, wenn du ein Gebot nicht hältst, ist das, als wenn du das ganze Gesetz nicht gehalten hast. Und Jakobus hat Humor, der macht einen netten Scherz draus. Der schreibt tatsächlich, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Jetzt Achtung, kommt der Scherz. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Soweit merken wir noch keinen Scherz. Jetzt kommt der Scherz mit Ansage. Wenn du nicht die Ehe brichst, aber du tötest, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Und als die Leute das hörten, haben die gelacht. Weil keiner von denen, die da saßen, hätte gesagt, okay, ich war der Ehebrecher und der andere, ich war der Totschlag. Wir würden doch wahrscheinlich alle hier im Raum sagen, naja, nee, sorry, ich will niemanden vereinnahmen. Nee, das habe ich nicht gemacht. Weil das ist nämlich das Prinzip der Regeln. Wenn wir Regeln aufstellen, dann fallen dir immer sofort die anderen ein, die diese Regeln gebrochen haben. Übrigens mir auch. Mir fällt auch immer ein, was der andere falsch gemacht hat. Logisch. Wir haben in der Regel die Außensicht. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Da bin ich doch okay. Und das kann auch ein Jünger sagen. Gibt ja solche Begegnungen mit Jesus, wo der Jünger sagt, das habe ich alles gehalten. Aber das Prinzip all dieser Regeln, all dieser Moral letztlich ist, wenn du ein Gesetz brichst, brichst du alle Gebote. Und dann platzt der Ballon. Und das heißt theologisch, du kannst nicht vollkommen sein. Du kannst nicht aus eigener Anstrengung ein guter Mensch werden. Und wer dir sagt, ich bin doch ein guter Mensch, der irrt. Und ich erlebe das im Glaubenskurs, beim Alpha-Kurs immer wieder, dass Leute sagen, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Und warum sollte Gott mich ins Himmel lassen? Ich bin eigentlich ganz okay bisher gewesen. Und die Bibel spricht da eine andere Sprache. Egal, und zwar aus Barmherzigkeit, egal wie sehr du dich anstrengst und egal wie gut deine Voraussetzungen sind im Leben, egal wie du dich bemühst, ein guter Mensch zu sein, wenn du sagen kannst, ich habe das eine Gebot gehalten, dann wird das andere das sein, das du gebrochen hast. Und natürlich haben alle Hörer eben sagen können, ja, die Ehe habe ich noch nicht gebrochen. Aber wenn du dir die Gebote aussuchen könntest, dann gibt es die anderen, die du noch nicht gehalten hast. Was ist mit Neid? Mit Eifersucht? Mit übler Nachrede? Mit Unehrlichkeit? Mit Süchten nach Pornografie, nach Alkohol, nach Drogen, nach Erfolg, nach Ansehen? Mit Ehrsucht? Mit Lästern? Was ist mit diesen Lasterkatalogen? Und egal, welche Sünden und Lasterkatalogen wir in der Bibel lesen, ja, uns fallen die anderen ein, die dann darüber gestolpert sind. Aber geht dir das anders, dass dir immer die anderen einfallen? Und deshalb ist es so beliebt, über andere zu schimpfen. Und im Moment am liebsten über die Politiker. Da kann man mal schimpfen, was andere falsch machen. Und dann lesen wir von Desaster und Versagen und Chaos. Und da man im Moment nicht ins Fußballstadion gehen kann, um mal so richtig rauszubrüllen, dass jemand schlecht gespielt hat und der Trainer ein Versager ist, und da man im Moment auch in der Regel nicht zum Arbeitsplatz gehen darf und in der Kantine über den Chef lästern kann, sitzen wir alle vor unseren Bildschirmen und schimpfen über die Politiker. Und alles Bashing bekommen andere ab. Und was sich im letzten Jahr noch Donald Trump verdient hat, bekommen jetzt unsere Politiker ab. Und Jakobus stellt deshalb einen zweiten Luftballon vor. Und zwar einen Luftballon, der völlig anders funktioniert. Der wird nicht von Regeln und Vorurteilen gefüllt, sondern von einem anderen Geist. Und den Geist nennt Jakobus den Geist der Freiheit und der Barmherzigkeit. Hört mal, wie er diesen Brief beendet, diesen Abschnitt. Redet und handelt wie Leute, von denen Folgendes gilt. Gott wird sie nach dem Gesetz richten. Gott will sie nach dem Gesetz richten, das uns frei macht. Denn ein unbarmherziges Urteil erwartet den, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Wer aber barmherzig gewesen ist, für den gilt, die Barmherzigkeit triumphiert im Gericht. Diesen Satz habe ich wirklich an dieser Stelle in diesem Brief das erste Mal gelesen und er ist auch ganz außergewöhnlich. Die Barmherzigkeit triumphiert im Gericht. Hier stehen die Worte Freiheit und Barmherzigkeit und da wird einem sofort warm, aber da steht ja auch dieses Wort Gericht mehrmals. Und wenn wir das reformatorische Prinzip aufrechterhalten, allein die Schrift, dann kommen wir am Gericht nicht vorbei. Wir müssen über das Gericht sprechen, weil die Heilige Schrift es tut. Und wir leben in einer Zeit des Gerichts, das merkt ihr gar nicht, weil auf allen Kanälen ist in säkularer Sprache von Gericht die Rede. Denn das griechische Wort für Gericht heißt Krisis. Und das Wort Krise ist abgeleitet von Gericht. Weil Krinein heißt entscheiden und urteilen. Das heißt, immer wenn wir von Krise sprechen in unserem Leben, wodurch auch immer ausgelöst, geht es um eine entscheidende Situation. Etwas, wo sich etwas dran entscheidet. Ein Gericht, wo ein Urteil gefällt wird, eine Wegmarke. Ein Gerichtstag ist ein Tag der Klarheit. Und das wollen wir ja auch von einem menschlichen Gericht. Wir wollen, dass da endlich klar wird, was gut war und was böse, was richtig und was falsch. Der Tag der Klarheit. Und vor menschlichen Gerichten wie jetzt in den USA, die Geschworenen, deren Namen nicht bekannt ist, die urteilen sollen, ist denn nun der weiße Polizist, der mehr als 7 Minuten lang sein Knie auf George Floyd gelegt hat, bis er gesagt hat, ich kann nicht mehr atmen, I cannot breathe, ist er denn nun schuldig? Und alle erwarten, er muss doch verurteilt werden, dass er schuldig ist des Totschlags. Und seine Ehefrau hat den Angeklagten schon verlassen. Und er sitzt dort alleine. Und andere hoffen, dass er freigesprochen wird, weil er hat doch nur getan, was das Polizeigesetz ihm erlaubt. Und wenn es so oder anders ausgeht, wird es zu Unruhen kommen, weil wir vom menschlichen Gericht etwas erwarten, was ein Gericht nie kann. Ein menschliches Gericht kann nur Recht sprechen, aber es kann keine Brücken bauen. Ein Strafgericht kann keine Brücken bauen. Es kann nur Menschen verurteilen. Und es gibt nur ein Gericht, durch das hindurch eine Brücke gebaut wird. Und das ist das Endgericht, das durch Gott herbeigerufen wird. Bei einem Strafgericht gibt es Gewinner und Verlierer. Bei einem Strafgericht gibt es Strafe und Genugtuung oder eben zu wenig Genugtuung. Ohne Ansehen der Person. Ja, logisch, das hoffen wir. Aber das göttliche Gericht hat hier einen anderen Maßstab. Und unser Bibelwort sagt, in aller Schärfe, und das ist wirklich überraschend, wenn du unbarmherzig gewesen bist, dann erwartet dich ein unbarmherziges Gericht. Wenn du unbarmherzig mit anderen umgehst, dann wird Gott mit dir nach demselben Maßstab urteilen, wie du über andere urteilst. Hier wird von einem Boomerang gesprochen. Krass, die Vorurteile, die du gegen andere hast, nach denen wirst du bewertet. Die Schubladen, die du verwendest, in die wirst du gesteckt werden. Du bist gefangen in deinen eigenen Urteilen. Ich bin gefangen in meinen eigenen Urteilen. Und deshalb gibt es nur eine Alternative für diese Rechtsprechung. Ein anderes Gesetz, das Gesetz der Freiheit und der Barmherzigkeit. Und warum gibt es dieses Gericht? Das liegt an einer guten Nachricht. Und das füllt diesen Ballon. Allein Christus, das ist der Grund, warum es dieses Gericht gibt. Weil allein Solus Christus, nur Jesus Christus, alle Strafe für unsere Vorurteile und Schubladen und unser verkorkstes, auf uns selbst gerichtetes, verkrümmtes Denken auf sich genommen hat. Deshalb ist das Kreuz in den Kirchen, weil er auf Golgatha die Strafe auf sich genommen hat. Das heißt, Gott hat das Gericht schon vollzogen, und zwar an seinem eigenen Sohn. Gott hat das Gericht vollzogen. Es gibt ein Gericht. Und das hat er vollzogen auf Golgatha an seinem eigenen Sohn, sodass wir Frieden hätten. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Allein Christus hat also die Strafe getragen. Und dann fragen sich viele, ja, welche Vorleistung kann ich denn jetzt erbringen, damit ich diese Barmherzigkeit kriege, damit ich davon was habe? Wie oft muss ich in den Gottesdienst kommen? Wie viel Geld muss ich spenden? Wie viel Gutes muss ich tun und was muss ich zukünftig sagen, damit ich dabei bin? Allein aus Gnade heißt sola gratia, heißt gratis. Das bedeutet, es kann keine Vorleistung geben. Nicht nur, es darf keine Vorleistung geben. Und das füllt diesen Ballon. Das heißt, im Gericht Gottes bestehst du nicht, weil du mehr oder weniger ein guter Mensch warst oder weil du vor langer Zeit schon dich bekehrt hast, sondern nur durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und das ist ganz anders als bei jedem menschlichen Gericht. Ich will nicht, dass vor einem Gericht der Richter sagt, ach Mensch, ihr habt dich so gern, komm, sei's drum. Aber im Endgericht sagt Gott, deine Strafe habe ich schon bezahlt. Ich als Richter habe meinen eigenen Sohn dafür sterben lassen. Und jetzt gilt es dir. Und deshalb ist es so wichtig, ja, wie komme ich denn jetzt dazu, dass ich meinen Ballon fülle? Das geschieht allein durch Glauben. Weil Glauben heißt, ich vertraue jetzt darauf, dass mein Leben neuen Regeln folgt, dass Gott das für mich getan hat. Ich vertraue jetzt auf die Güte Gottes. Und dann bläst der Heilige Geist eine andere Realität in mein Leben, andere Maßstäbe. Und der Heilige Geist ist auch der, der mich dessen sicher macht. Ich bin geliebt, obwohl ich meine Vorurteile kenne und sie oft ausspreche. Ich bin nicht von Gott dafür geliebt. Und der hat auch nicht schlechte Ohren und hört die nicht mehr. Wie einen alten Menschen, den man besucht, der taub ist und wo man denkt, ach, der hört ja nicht. Gott ist kein seniler Opa, der sich sagt, ach, ist völlig egal, wie du lebst. Ne? Gott ist nicht taub, sondern barmherzig. Ich bin geliebt von Gott. Du bist geliebt von Gott, ein Kind Gottes, egal was bisher in deinem Leben ist und was noch kommt. Und mit allen deinen Merkmalen, als ganze Person, mit deinen Stärken und deinen Macken, und wegen deiner Sünde verstößt Gott dich nicht, sondern mit deiner Sünde versöhnt er dich durch Jesus Christus mit ihm. Und nur das gibt die Kraft, die Schublade auszuleeren, deine eigene aufzuräumen. Ich musste die heute erst ausräumen. Das ist eine alte Schublade, die ist schon aus dem Schrank geräumt. Der Schrank ist schon kaputt, die Schublade habe ich noch und ich weiß gar nicht warum. Aber es schadet mir nicht, die Schubladen zu leeren. Es befreit mich. Denn Barmherzigkeit befreit von Schubladen. Und kannst du das glauben, dann triumphiert Barmherzigkeit über das Gericht. Dann gibt es noch etwas Höheres als das Endgericht. Das Endgericht ist nicht das Höchste, das Letzte. Und dann wirst du beurteilt, so wie der Mann, der eben so wirkt oder anders, oder die Frau. Sondern das Endgericht geht durch Jesus Christus hindurch in die Ewigkeit. Und als Christen, und das geht mir nicht anders als jedem wahrscheinlich hier, kämpfen wir noch mit unseren Schubladen, mit unseren Vorurteilen, mit unserem verkorksten Denken, mit den harten Maßstäben. Manche sind sehr hart gegen sich selbst, manche sind hart gegen andere, manche sind beides. Und deswegen braucht es diesen Brief, Und ich lese euch noch mal ein paar Verse. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unserem Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Redet so und handelt so als Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit befreit von Schubladen. Und welche Schublade willst du heute loswerden? Gott will sie dir abnehmen. Und er will dich mit seinem Geist füllen. Und deshalb hören wir jetzt solche Loblieder auf Gottes Barmherzigkeit. Und ich bitte Michael Lenzen und Frauke hier nach vorne. Und ich bitte dich, dass du innerlich jetzt mitbetest, dass du anfängst, mit Gott zu reden. Vielleicht bekennst du erstmal deine Schubladen vor Gott, weil du sagst, ja, so im Stillen kann ich das mal aussprechen innerlich. Oder auch den Ärger über die Schubladen, in die andere dich stecken. Und dann fang an, diese Liebe zu atmen, die diese Bibeltexte, die letztlich vertont sind, atmen. Amen.